Herzlich willkommen im Alchemistin-Podcast. Heute soll es mal wieder um mein Herzensthema Psyche, Stress, Nervensystem gehen. Für mich ist das ja die Grundlage einer guten Behandlung, einer guten therapeutischen Behandlung und ich finde auch einer guten phytotherapeutischen Behandlung bzw. eines heilpflanzenkundigen Konzeptes. Wenn es darum geht, ja, eine Teerezeptur zusammenzustellen oder Beschwerden zu lindern, und an erster Stelle steht für mich immer die Psyche, das heißt zu gucken, wie ist denn überhaupt der Mensch aufgestellt, was sein Nervensystem angeht? Vor allen Dingen bei Frauen ist es ein großes Thema. Ich habe vor vielen Jahren einmal ein Buch gelesen, das ist eine englische Gynäkologin, eine englische Frauenärztin, und die sagte, dass die Brücke im zentralen Nervensystem, die die rechte und die linke Gehirnhälfte voneinander, nein, nicht trennt, sondern im Gegenteil, verbindet, da wo halt die ganzen Nervenstränge sozusagen sich überschneiden, sich auch vielleicht connecten untereinander zum Teil, dass die dicker ist als bei Männern, also dass die Gehirne, die rechte Nerven, also die rechte Gehirnhälfte und die linke Gehirnhälfte intensiver vernetzt sein sollen bei Frauen als bei Männern, weshalb Frauen wohl sensibler auf psychische Beschwerden auch körperlich reagieren als Männer. Ob das heute immer noch so ist, also diese Auskunft ist inzwischen auch schon, ich glaube, 15, 16 Jahre alt. Ich glaube, da hat sich viel gewandelt und mit dem gesellschaftlichen Druck haben auch viele Männer zu tun. Unabhängig davon, ob das jetzt stimmt, dass die rechte und die linke Gehirnhälfte intensiver verdrahtet ist. Es ist schon so, dass Frauen ein Hormoncocktail sind und dass die Hormone natürlich hier auch eine große Rolle spielen. Und ja, da sind wir auch schon beim Thema Stress, also unabhängig jetzt mal ob Frauen oder Männlein. Schauen wir uns mal übergeordnet das Thema Stress an. Wo wird es denn überhaupt verarbeitet? Oder was ist Stress überhaupt? Wobei das wieder eigentlich ein Thema für eine andere Episode wäre, weil Stress ist ja subjektiv. Stress ist absolut subjektiv. Und es gibt auch gar keinen Eustress oder Distress. Stress ist Stress. Und selbst Eustress, also sprich positiver Stress, bedeutet Stress für den Körper. Wurde auch wissenschaftlich erforscht. Gab es auch mal eine ganz tolle Studie von einer Ärztin aus München. Ich notiere mir diese ganzen Studien immer gar nicht. Ich lese das, ich habe da so meine Notizen dazu, aber wo man jetzt diese Studie nachlesen kann, bei wem, also das gibt es bei mir leider nicht. Jedenfalls, es gibt keinen Eustress, es gibt keinen positiven, negativen Stress. Der Körper, ja, wenn wir zu wenig schlafen über einen längeren Zeitraum, kann sich das auch negativ auswirken. Also, Stress, was bedeutet das? Wir haben ja im zentralen Nervensystem unser limbisches System und da werden alle unsere Emotionen verarbeitet, sprich in der Amygdala, Hypothalamus, Hypophyse. Das ist so die oberste hormonelle Instanz und auch die ganzen Hormone, Frauenhormone, die werden darüber gesteuert, über die sogenannte hormonelle Achse. Das läuft dann weiter über die Nebennierenrinde, über das Nebennierenmark und dort wird dann beispielsweise Cortisol ausgeschüttet. Das ist ein Stresshormon. Und auch in der Nebennierenrinde, was macht es? Das ist dann der Faktor, der Körperreaktionen auslöst. Also Stress, wie gesagt, wird verarbeitet im limbischen System, im zentralen Nervensystem, wird dann weiterverarbeitet über, ja, abgekürzt, über Hypothalamus, Hypophyse, das ist immer noch im zentralen Nervensystem. Dann geht's über den Blutweg zur Nebennierenrinde und dort wird dann, wie gesagt, das Cortisol ausgeschüttet. Und das macht Körperreaktionen. Zum Beispiel auf unser Immunsystem. Ja, häufig werden ja Menschen, die unter Druck stehen, in den Ferien krank. Eine Woche in den Ferien, bums, die fette Infektion. Das hat was mit der Lähmung des Immunsystems zu tun, aufgrund einer permanenten Ausschüttung von Cortisol. Das kann nämlich auch unser Immunsystem lähmen. Dann hat Stress ja, wichtigen Faktor auf das Herz-Kreislauf-System. Bluthochdruck beispielsweise ist zu über 90% essentiell. Also der ist nicht körperlich aufgrund von irgendwelchen anderen Vorerkrankungen, hauptsächlich eine Nierenerkrankung. Das ist ein Bluthochdruck, der sehr selten vorkommt. Wir machen uns den Druck selber und vor allen Dingen, wenn ein Blutdruck gemessen wird, ist man natürlich aufgeregt, der Blutdruck ist eh erhöht und schwupps freut sich die Pharmaindustrie, wenn Beta-Blocker verordnet werden und das dann ein Leben lang. Glücklicherweise ist es so, dass bei jüngeren Menschen, die dann irgendwann aufwachen und sagen, nee, also irgendwie... Bluthochdrucktabletten, das kann es ja nicht sein, möchte ich nicht mein Leben lang einnehmen. Dann hat es natürlich einen Einfluss auf die Verdauung und auch auf die Muskeln, also sprich Verspannungen. Und das Doofe ist, dass diese Verspannungen gerade im Nackenbereich dann auch wieder die Ursache sein können für Migräne. Wobei das ein Faktor ist für Migräne. Ich möchte jetzt nicht den Migräne-Pott hier öffnen, auch wieder ein großes Thema für sich. So viel erstmal einleitend. Also es ist ein großes Thema. Dazu gibt es einen eigenen Kurs, wenn Psyche auf die Nerven geht. Dazu dann später nochmal mehr. Übrigens, es gibt, ich arbeite hier am Minikurs, der ist kostenlos. Hab das im Hinterkopf. Und im Minikurs wird es auch in jedem Fall eine Lektion geben zum Nervensystem, zur Psyche. Da erzähle ich etwas über Heilpflanzen und auch über ätherische Öle. Genau, der kommt in Kürze. So, zu unserem Nervensystem. Vielleicht noch ein bisschen was einleitend. Das Nervensystem, das dient zur Information aus der Umwelt. Ne? Wir nehmen Informationen aus der Umwelt wahr, speichern das, verarbeiten das. Ja, haben dann unseren Sitz der Emotionen, Gedanken und Gefühle. Das wird alles reguliert. Und dann haben wir die Nerven, unser Nervensystem, was ich gerade schon angesprochen habe, unser zentrales Nervensystem, das seinen Sitz im Gehirn hat, im Rückenmark und dann wird es halt weitergeleitet zum peripheren Nervensystem, das außerhalb unseres zentralen Nervensystems liegt. Ja, zum peripheren Nervensystem gehört beispielsweise der Nervus trigeminus, der unser Gesicht innerviert, unter anderem auch den Riechnerv, den Nervus olfactorius, aber auch Nervenbahnen, die zwar ihren Ursprung im zentralen Nervensystem haben, aber dann zu den Muskeln ziehen. Das gibt es natürlich auch. Dann ganz interessant und ganz wichtig, gibt es eine Sonderform, nämlich das vegetative Nervensystem. Und das zählt ja anatomisch gesehen auch zum peripheren Nervensystem, also nicht zu dem zentralen Nervensystem, auch wenn es seinen Ursprung im zentralen Nervensystem hat. Das Nervensystem, vor allen Dingen das vegetative Nervensystem, das wird über bestimmte Botenstoffe gesteuert, die sogenannten Neurotransmitter. Und der Botenstoff, oder vielleicht erstmal vorher, bevor ich zum Botenstoff komme, das vegetative Nervensystem, das wird dargestellt über den Sympathikus und über den Parasympathikus. Das heißt, es sind so anregende und entspannende Nervenstränge, große Nervenstränge. Wie gesagt, die gehören zum vegetativen Nervensystem. Und der Neurotransmitter, der Botenstoff für den Sympathikus, für den der also alles anregt, der aktive Nervenstrang sozusagen, das ist das Noradrenalin. Und das vermittelt vor allen Dingen, ja, erregende Aktivitäten des Körpers, wie zum Beispiel eine Erhöhung des Herzschlags, also der Puls, der wird erhöht. Die Bronchien in unseren Atemwegen, die werden geweitet, damit der Körper mehr Sauerstoff hat und gleichzeitig wird aber die Verdauung gehemmt. Die Verdauungsprozesse werden gestoppt oder verlangsamt. Deswegen kommt es häufig eben auch zu Verdauungsbeschwerden. Und der Botenstoff für den Parasympathikus, für unsere Entspannung, das ist Acetylcholin. Und Acetylcholin das kommt so in abgewandelter Form, so diese Choline, die kommen auch in vielen Heilpflanzen vor, die dann eben einen Bezug haben zu unserem entspannenden Nervensystem. Und deutlich wird halt dieser Zusammenhang mit Stress und unseren Emotionen im limbischen System. Da wird nämlich, wie gesagt, alles registriert im Hypothalamus. Der Hypothalamus, der leitet es dann weiter an die Hypophyse, sagte ich gerade schon alles. Und gleichzeitig wird aber auch über den Hypothalamus, also der im zentralen Nervensystem in unserem Gehirn sitzt, der Sympathikus aktiviert, der bis zu den Nebennieren reicht. Also zum einen wird Cortisol über die Blutbahn ausgeschüttet, zum anderen wird aber auch über den Nervus Sympathicus werden die Nebennieren aktiviert und dort wird dann eben Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet. Und diese Hormone, die befinden sich dann im Blut. Und das wiederum regt das Herz an zum Schlagen und erhöht eben auch den Blutdruck. Kurzfristig mag das vielleicht sinnvoll sein, aber das Problem ist ja, wir haben das ja permanent. Wir sind permanent unter Stress oder lassen uns stressen, haben verlernt, wie wir uns entspannen können. Und deswegen ist das halt ja so schädlich für unseren Körper, vor allen Dingen langfristig gesehen. Aber ich denke, genug der Einleitung der Anatomie. Schreibt mir gerne mal eine E-Mail, ob euch das interessiert, ob ihr mehr über solche körperlichen Zusammenhänge wissen wollt oder ob euch das überhaupt nicht interessiert und ihr hier nur Pflanzenwissen haben wollt. Das interessiert mich. Du siehst schon, es gibt einen, ja, das Nervensystem ist breit gefächert. Das heißt, apropos Nervensystem, ich sehe hier gerade eine dicke, fette Spinne langkrabbeln. Ah, mein Puls erhöht sich nicht. Ein kleines bisschen abgelenkt und unruhig. Also, wenn wir phytotherapeutisch unser Nervensystem entspannen wollen, dann gibt es mehrere Möglichkeiten anzusetzen, je nachdem, ja, welche Beschwerden im Vordergrund stehen. Das sollte man immer beachten. Also gibt es einen schlechten Schlaf? Bin ich nervös? Kann ich schwer einschlafen? Oder bin ich nervös und habe aufgrund meiner Nervosität eine schlechte Verdauung oder vielleicht sogar Magenschmerzen, Magenstechen? Habe ich vielleicht sogar eine Gastritis, eine Magenschleimhautentzündung? Oder habe ich Herzrhythmusstörungen, wobei die unter anderem auch von der Schilddrüse herrühren können? Aber sagen wir mal, ich bin nervös, weil ich aufgeregt bin, weil ich einen fordernden Job habe, weil ich vielleicht ein Familienmitglied pflegen muss, weil ich Kinder habe. Also ich bin stark eingespannt und kann mich schlecht entspannen. Und das führt eben vielleicht zu Herzrhythmusstörungen, vielleicht sogar in Richtung so Panikattacke in Anführungsstrichelchen. Da sollte man vorher so ein bisschen schauen, in welche Richtung dann auch ja, die Pflanzen gehen, die ich mir dann aussuche. Oder vielleicht habe ich tatsächlich häufig Blasenentzündung, so eine Reizblase. Also Blasenentzündung ist ja nochmal was anderes. Eine lokale, eine generalisierte Blasenentzündung, auch ein Thema für sich wieder. Aber sagen wir mal, so eine Reizblase, die ja auch vom Nervensystem herrühren kann, auch da muss ich wieder schauen, welche Heilpflanzen kombiniere ich denn hier? Ja, so ein Heilpflanzenkonzept. Ich finde es ja immer gut, wenn eine Pflanze für vieles genutzt werden kann, also im Sinne der Homöopathie, ja, so ein homöopathisches Mittel herauszufinden, das erfordert ja eine gründliche Anamnese, sprich eine Abfrage, wie ich muss mein Gegenüber genau analysieren sozusagen. Und das finde ich in der Phytotherapie auch immer schön. Ich finde immer gut, eine Teerezeptur kurz und knackig zu halten, also ja, so im Schnitt 5 Heilpflanzen bis 7, maximal 9. Also 9 Heilpflanzen finde ich schon ziemlich viel. Je weniger Heilpflanzen in eine Teerezeptur, in eine Mischung hineinkommen, finde ich, desto besser wirkt die Pflanze, desto mehr sieht man auch so, ja, dieser Mensch, der hat sich damit auseinandergesetzt, der kennt die Pflanze richtig gut. Weil wenn ich eine Pflanze gut kenne, dann brauche ich nicht viele Pflanzen. Ich finde, so viele Pflanzen in einer Mischung zeugt so ein bisschen von Unsicherheit. So nach dem Motto, ja, nehmen wir mal noch ein bisschen davon, ein bisschen davon. Ich rede jetzt nicht von Konzepten aus dem Ayurveda oder der chinesischen Medizin. Das ist ein bisschen was anderes. Im Ayurveda gibt es ja unendlich viele Rezepturen oder viele Pflanzen in einer Rezeptur. Das sind aber konstitutionelle Geschichten. Auch hier müssen wir wieder unterscheiden. Habe ich ein akutes Problem? Habe ich ein chronisches Problem? Und wie schnell möchte ich mein Problem gelöst haben? Wie groß sind die Schmerzen, die ich habe? Wie groß ist denn das Leid, was ich hier gerade habe? Also du siehst, ja, das ist ziemlich komplex und ich komme hier gerade so ein bisschen vom Stock aufs Stöckchen, aber daran siehst du vielleicht auch, wie wichtig mir dieses Thema Nervensystem ist, Psyche und natürlich auch die Pflanzenheilkunde. Und um so mal ein bisschen den Kreis zu schließen und jetzt mal zu den Pflanzen zu kommen, möchte ich dir eine ganz, ganz wichtige Heilpflanze hier vorstellen, die ja unserem Nervensystem hilft, unserem Herz-Kreislauf-System hilft und unserer Verdauung hilft. Ist das nicht toll? Eine Pflanze, vielleicht weißt du schon, auf welche Pflanze ich hinaus will, das ist die Melisse. Melissa officinalis, ganz schnöde. Jetzt denkst du, oh, jetzt kommt die wieder mit der Melisse. Ja, aber die ist auch so spannend, die ist so hilfreich. Und Pflanzen, die jetzt nicht so, ja, wie soll ich sagen, so avantgardistisch sind wie Ashwagandha, ja, oder irgendwas ganz Besonderes, nee, die bei uns wächst. Kommt vielleicht aus dem Mediterranen, aber eigentlich, die wächst wirklich bei uns in Europa und die ist so widerstandsfähig. Die ist echt widerstandsfähig. Ich dachte, ich sehe nicht richtig, als ich in Köln, vielleicht 100 Meter vom Hauptbahnhof Köln-Deutz entfernt war und auf so einem Treppenabsatz dazwischen, wie so Löwenzahn eigentlich, eine Melisse hab wachsen sehen. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Und das ist eine super Signatur, dass diese Pflanze so kräftig ist. Und ich habe letztes Jahr in Schweden hier vor unserem Haus einen Melissenpott, den ich im Supermarkt gekauft habe, Bio-Melissenpott aus dem Supermarkt, in die Erde gepflanzt und dachte, naja, lass mal. Und wir hatten hier echt einen kalten Winter. Es waren minus 25 Grad. Und ich sage euch, die Melisse, die sprießt hier im Sommer. Die ist so kräftig, die ist gewachsen. Und ich finde das so cool. Und diese Kraft einer Heilpflanze, die kannst du dir zunutze machen. Und du kannst dir die Melissenkraft zunutze machen für deine Nerven, für dein Nervensystem. Und das Tolle an der Melisse ist, dass sie so reich ist, also an den Inhaltsstoffen, jetzt gar nicht mal so komplex. Es gibt Heilpflanzen, die haben komplexere, die haben mehr Inhaltsstoffe. Aber die Melisse hat halt Gerbstoffe, Flavonoide und ätherische Öle. Und sie hat zwei verschiedene Wirkrichtungen. Du kannst sie einmal verwenden als ätherisches Öl. Sehr, 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 sehr hochpreisiges ätherisches Öl. Ob schon die Melisse stark duftet, gibt sie nur ein bisschen ätherisches Öl ab. Deshalb ist es so wahnsinnig teuer. Aber man benötigt auch ganz, ganz wenig. Also so einen Tropfen, um diesen Duft sich entfalten zu lassen. Und dann gibt es aber die Anwendung in der Phytotherapie. Und die ist eine andere als im ätherischen Öl. Und die Melisse, die hat aufgrund ihrer Wirkstoffe, ist sie unheimlich hilfreich in Bezug auf unser Verdauungssystem. Es fördert positiv unsere Verdauung, weil eben diese ätherischen Öle krankmachende Keime in unserem Verdauungsapparat abtötet, eliminiert. Sie wirkt mild, karminativ, also reinigend. Das sind die ätherischen Öle. Auch diese Gerbstoffe, diese speziellen Gerbstoffe, unterscheidet so Gerbstoffe der Rosengewächse und der Lippenblütengewächse. Und die Melisse ist ein Lippenblütengewächs. Das heißt, wir haben hier diese Lamiazän-Gerbstoffe. Und diese Gerbstoffe sind es zum Beispiel auch, die Pilze nicht mögen, die Viren nicht mögen. Vor allen Dingen Herpes simplex Viren, unser dieses Herpes labialis, diese Herpesbläschen an den Lippen. Das sind die Gerbstoffe, die hier dem Herpes den Garaus machen, nicht das ätherische Öl. Das ätherische Öl der Melisse wirkt anders. Wenn es darum geht, Herpesviren abzutöten, sei es Herpesviren aufgrund einer Gürtelrose. Eine Gürtelrose entsteht ja auch aufgrund von Herpesviren, Herpes zoster. Oder wie gesagt, Lippenherpes. Denk an die Melisse im phytotherapeutischen Sinne. Also das sind die Gerbstoffe, die nicht im ätherischen Öl vorhanden sind. Also das ätherische Öl ist ein Wirkstoff und die Gerbstoffe auch ein Wirkstoff. Völlig verschiedene Wirkstoffe. Und es sind die Gerbstoffe, die viruzid wirken, hier bei Herpes simplex. Das heißt, bei Lippenherpes beispielsweise oder auch bei Herpes zoster kann man sich einen starken Infus machen aus Melisse beispielsweise, kann auch getrocknete Melisse sein, muss nicht die frische Melisse sein. Und dann kann man das eben eine schöne abkühlen und eine Auflage machen. Das wirkt zusammenziehend, leicht schmerzlindernd. Und auch hier siehst du ja wieder die Verbindung, ne? So eine Gürtelrose, geschwächtes Immunsystem, Stress, Nerven und in letzter Zeit weit verbreitet, leider. Das ist die eine Form der Anwendung der Melisse, also Verdauungssystem, also innerlich als Tee beispielsweise und äußerlich als Auflage bei Herpesinfektion. Die Melisse hat, ja, die Melisse ist ein Nerventonikum, Herztonikum. Es hat einen regulierenden Einfluss auf unser Herz. Es beruhigt unser Herz-Kreislauf-System. Und auch hier wirkt es, ist die Melisse hilfreich, zum Beispiel bei Herzrhythmusstörungen aufgrund von Stress, aufgrund von innerer Unruhe, von Nervosität. Also auch da kannst du immer an die Melisse denken. Ist das nicht wunderbar, wie eine Heilpflanze so, ja, so breit wirkt? Es gibt natürlich noch viele, viele weitere Heilpflanzen für unser Nervensystem, wie zum Beispiel die Baldrianwurzel, wie zum Beispiel Passionsblumenkraut, wie grüner Hafer. Was fällt mir noch ein? Ich gucke hier selten auf dem Blatt, wenn ich so meine Podcasts einspreche. Deshalb überlege ich gerade, was gibt es noch? Also es gibt viele verschiedene, die aber verschiedene Ansätze haben. Baldrian wirkt zum Beispiel ganz anders als die Melisse und muss auch anders angewendet werden, damit Baldrian überhaupt hilft und wirkt. Vielleicht hast du Baldrian schon eingenommen, weil du schlecht einschlafen kannst und hast dich gewundert, dass es überhaupt nicht wirkt. Im Gegenteil, dass du vielleicht sogar das Gefühl hast, dass du wacher bist. Also da gibt es viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten bzw. Dinge, die zu beachten sind, damit eben die Heilpflanzen, die du auch anwenden möchtest, für dich, für deine Lieben oder vielleicht sogar beruflich, die du beachten solltest, damit es eben auch dementsprechend wirkt und du da Erfolge erzielst. Ja, so viel zu dieser Episode. Es wird in den kommenden Episoden noch ein bisschen mehr über das Nervensystem gehen, über unsere Psyche. Wenn du da ein bestimmtes Thema hast, schreib mir, wie gesagt, sehr gerne. Die E-Mail-Adresse findest du hier in den Shownotes. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich total über eine 5-Sterne-Bewertung, da wo du den Podcast hörst, bei iTunes oder bei Spotify. Und du kannst natürlich auch, wenn dich das brennend interessiert, du möchtest gerne Phytotherapie-Ausbildung machen und bist auf meiner Webseite gelandet, wo du den Link auch hier findest und sagst, boah, Mann, das möchte ich gerne machen, dann mach sehr, sehr gerne einen Infotermin aus, da erkläre ich dir alles. Es gibt auch natürlich eine Ratenzahlung, es gibt auch eine individuelle Ratenzahlung. Also sprich mich sehr gerne an. Ich freue mich, mit dir in Kontakt zu treten und das tolle Wissen der Heilpflanzen in die Welt rauszutragen, damit dieses Wissen erhalten bleibt. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist. Bis dahin, salve deine Alchemistin.